Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Es ist wieder soweit, wir sind wieder am Start. Es ist eine vollgestopfte Woche ein bisschen. Es sind wieder Banger-News rausgekommen, kurz nachdem wir auf den Aufnahme-Stopp-Knopf gedrückt haben beim letzten Mal. Wie das halt immer so ist.
Meine Güte. Manchmal überlege ich mir, ob wir uns einen anderen Tag aussuchen sollten, aber es passt gerade im Moment nicht von der Zeit, ne?
Es passt sowieso nie. Es würde immer passieren, egal wann wir es machen.
Ja, wahrscheinlich.
Warten immer, bis wir aufhören aufzunehmen. Ach ja, es ist wieder Ende November. Das heißt, am Ende gibt es die Monatsvorschau, was alles noch Schönes im Dezember rauskommt, was das Jahr beendet an Releases. Jetzt schauen wir aber erstmal, was den Monat beendet an Neuigkeiten. Und die deutschen Verlage haben sich ausnahmsweise mal wieder gemeldet. Und wir haben ein paar News für euch, ein paar schöne Lizenz-News. Unter anderem hat Crunchyroll jetzt im Angebot In This Corner and Other Corners of the World. Das ist die Director's Cut-Version von In This Corner of the World, die nochmal eine halbe Stunde länger geht, als der Film ursprünglich schon geht. Und der Film ist ja eigentlich schon recht lange.
Ja.
Das heißt, jetzt geht er fast 3 Stunden und erweitert halt vor allem das Ende. Muss ich mir mal angucken. Das wollte ich sowieso gerne mal sehen, wie sie es noch fortführen. Das war ja ursprünglich, war das ja auch noch geplant, das mit im Kinofilm halt zu haben. Dann haben sie halt, ist das Budget im Prinzip dafür ausgegangen. Und dann haben sie es halt einfach, nachdem der Film ein Erfolg war, noch mal nachgemacht.
Ja, was echt ungewöhnlich ist, aber sehr cool.
Ja, finde ich auch schön.
Ich habe jetzt gerade mal nochmal nachgeschaut, aber soviel ich weiß, konnte man bisher die erweiterte Fassung nicht auf Scheibe kaufen, nicht? Auf DVD oder Blu-ray. Ne?
Die erweiterte Fassung gibt es bisher auf keine andere Art und Weise zu ergattern. Also gibt es auch auf Crunchyroll bisher nur in Untertiteln. Es hat ja Leonine, also ursprünglich Universum, damals glaube ich noch als Universum, in Deutschland rausgebracht, die ursprüngliche Version, auch mit einer eigentlich guten deutschen Synchro. Die hat halt jetzt auch die neue Fassung noch nicht. Mal sehen, also es kann durchaus sein, dass Crunchyroll die noch nachmacht oder dass das dann Leonine drittlizenziert oder so, keine Ahnung, das wird man dann noch sehen. Aber auf jeden Fall ist diese erweiterte Fassung jetzt endlich offiziell zu bekommen.
Gut, gut, gut.
Dann haben wir noch Dandadan hat jetzt einen Disc-Termin schon für nächstes Jahr und zwar lizenziert über Polyband-Anime. Die werden den auf Disc nächstes Jahr rausbringen, ab 25. April. Und da gab es ja bisher die Frage auch, wenn das denn auf Disc dann rauskommt, mit welcher Synchro? Denn die Serie hat ja 2 Synchros. Eine, die über ADN läuft und eine, die über Netflix läuft. Und auf dem Disc-Release wird es die Synchro von ADN sein, von den Oxygen Sound Studios mit René Dornclaude als Tonregie.
Okay. Ist okay, dann gibt's halt nur eine. Das wäre natürlich super toll gewesen, wenn man beide drauf gemacht hätte, aber ja.
Ja, das wäre natürlich noch besser, aber das würde auch extra kosten, sicherlich. Dann ab nächstes Jahr am 25. April dann auch auf Disc. Und ich glaube, der Artikel von der Animania, die hatten die Exklusivrichter zu der Ankündigung bekommen, hat aus Versehen die 2. Staffel geleakt. Denn in dem Artikel steht auch, die 2. Staffel soll dann voraussichtlich Ende 2025 folgen. Wo ich mich jetzt frage, das ist eine Info, die wussten wir eigentlich noch nicht.
Okay.
Vielleicht kriegen wir die dann demnächst, wenn die Serie dann zu Ende gelaufen ist, die 1. Staffel. Das war jetzt ein Versehen. Dass das auch in all der Zeit, weil die Ankündigung ist jetzt auch schon ein paar Tage her, nicht aus dem Artikel rausgestrichen wurde, finde ich auch weird.
Naja, okay, von mir aus.
Naja. Und dann, wir hatten, ich glaube, das letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir über Ken Akamatsu gesprochen hatten.
Ja.
Lafina kommt zurück auch noch in die deutschen, auf die deutschen Discs. Und zwar hat Hardcore Films sich die Rechte an dem Anime gesichert und wird den auf Blu-ray neu veröffentlichen in den 24 Episoden sowie 3 Bonus-Episoden. Die wird es dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auf Blu-ray zum ersten Mal in Deutschland geben.
Okay. Ja, ich meine, das ist eine ganz nette Serie. Es ist nur schade, dass halt die den Manga nie zu Ende adaptiert hat, weil das Finale vom Manga ist wirklich schön plemplem. Ne, da geht's drunter und drüber. Es ist ein Chaos, als würdest du Rumiko Takahashi-Dinger gucken, oder? So ein richtiges Matsuri. Aber ja, na gut, es ist okay.
Jo. Dann haben wir auch noch, Disney hat sich wieder gemeldet und Lizenzen angekündigt fürs nächste Jahr, was denn bei ihnen im Simulcast laufen wird. Und da haben wir One Dance, den ja, die Adaption zu so einem Tanzmanga, wo ich auch recht gespannt bin, weil er sehr stylhaft aussieht, der Manga. Medalist hat sich Disney auch gesichert. Die Geschichte über eine junge Eiskunstläuferin. Und natürlich, nachdem die erste Staffel auch auf Disney Plus gelaufen ist, wird auch die zweite Staffel von Go Go Loser Ranger auf Disney Plus laufen.
Okay, Disney, 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 ja.
Ja, das hört ihr jetzt bei uns. Über Disney werdet ihr es nicht hören, wahrscheinlich wie immer. Denn Disney macht irgendwie für ihre Anime keinerlei Werbung.
Das ist komisch. Besonders, weil irgendwie schnappen die sich immer kleine mögliche Kritikerlieblinge, aber nicht unbedingt die Polaritätssieger, ne?
Tatsächlich, ja. Also ja. Das muss man wirklich sagen. Bei Disney Plus laufen, also wer auch immer dafür die Lizenzen verantwortlich ist bei Disney, die sichern sich immer gute Anime.
Interessantes Zeugs zumindest, auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Hm, naja.
Dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Da haben wir natürlich auch wieder ein bisschen was. Und das war schon eine Banger-News, die reingetrudelt ist, kurz nachdem wir im Prinzip mit unserer Aufnahme aufgehört haben. Und zwar Anne of Green Gables wird einen neuen Anime bekommen.
Gut,
das hat er schon, ja, das hat er schon Ende der 70er einen Anime bekommen, Regie geführt von Isao Takahata und gilt als ja einer mit der besten Anime aus dem World Masterpiece Theater, eben basierend auf dem Klassiker von, wie heißt es eigentlich bei uns nochmal?
An mit den roten Haaren.
Oder? Genau, Anne mit den roten Haaren, ja. Und das wird dann ab April 2025 wird ja eine neue Anime-Umsetzung davon laufen, die dann einfach nur Anne Shirley heißt, so wie die Protagonistin. Ja, interessante Sache. Es gibt schon ein erstes Bild auf dem offiziellen Twitter-Account, wo wir die Protagonistin jetzt in dem neuen Artstyle des neuen Anime sehen, der dann gemacht wird bei Answer Studio, die ja aktuell die zweite Staffel von Tower of God machen, die ja leider nicht so gut sein soll. Aber das finde ich interessant. Also ich bin für sowas definitiv zu haben, Anne mit den roten Haaren oder generell so Neuauflagen auch wirklich von so Literaturklassikern, also nicht so klassisch Anime im Prinzip, so Sachen auch halt aus dem World Masterpiece Theater, sowas sehe ich gerne jetzt nochmal neu.
Ja, natürlich kann man alles positiv und negativ betrachten, ne? Und du kannst sagen, oh toll, jetzt holen sie all die alten Schicken hervor, weil sie sich nicht trauen irgendwie an neue Projekte, die außergewöhnlich und wild sind. Aber das stimmt nicht unbedingt. Es kann auch daran liegen, dass man jetzt sozusagen die Animes als Kunstform so mit ihrer Geschichte so ein kleines bisschen mehr im Gedächtnis hat. Oder beziehungsweise, weil es halt populärer ist, kann man sich das leisten, halt wieder auf die alten, älteren Klassiker zurückzugreifen. Aber ja, es wird wahrscheinlich eine Mischung von beiden sein, weißt du? Ne? So eine Mischung von, ach, es ist sicher, weil jede Sau kennt's. Und eine Mischung von wegen, ja, wir als Anime-Digger, wir können die alten Sachen nicht einfach versauern lassen.
Es war ja auch der letzte World Masterpiece Theater Anime, dann im Prinzip nochmal, als dann Before Green Gables 2009 rauskam. Ja. Hat Nippon Animation ja nochmal einen Prequel gemacht, was dann leider der letzte World Masterpiece Theater Anime gewesen ist. Also, ich bin, ja, bin da nach wie vor wirklich mal gespannt, bin dann gespannt, wer daran arbeitet. Wie gesagt, wir wissen bisher nur das Studio mit Answer Studio. Aber da sollen auch Story-Elemente so ein bisschen aus den Büchern verwoben werden. Also im Prinzip soll man wieder die ganze Geschichte von Anne erzählt bekommen, ne? Wie von kleines Kind, bis sie erwachsen wird. Und Romanze und ihre Beziehung mit ihren Geschwistern und alles sowas wird alles mit irgendwie mit eingewoben. Also es wird auf jeden Fall nicht nur die Geschichte aus dem ersten Buch erzählt.
Okay. Ach, Mai, da hole sie die alte Schinke hervor. Irgendwann wird Gundam auch dran kommen.
Ja, irgendwann hoffentlich mal. Also das würde ich tatsächlich gerne sehen. dann, und das kam dann direkt danach auch noch, fast gleichzeitig, Star Wars Visions Volume 3 wurde angekündigt.
Okay.
Und wir sind wieder zurück bei japanischen Studios.
Mhm.
Die Liste ist David Production, Kamikaze Doga plus Anima-Arbeiten an einem, Kinema Citrus, Polygon Pictures, Production IG, Wit Studio, Trigger und Project Studio Q.
Also
ein relativ kleines Studio, die auch CGI machen.
Ja, bis auf Project Studio Q sind das natürlich alles große Namen.
Ja.
Also mehr oder weniger groß. Ich meine, Kinema Citrus ist nicht unbedingt die allergrößten, aber trotzdem, es ist alles so, da kriegst du richtig Lust jetzt schon drauf, ne?
Ja. Ja. Da kriegt man Fingerlecken. Also ja, finde ich wirklich geil. Wir haben halt Studios sowohl von Volume 1 wieder mit dabei, halt mit Trigger, mit Kinema Citrus, Kamikaze Doga, aber auch neue Studios, die wir halt noch nicht dabei hatten. Wit Studio, David Production, Polygon Pictures auch, das finde ich auch interessant.
Das macht Spaß.
Ja, mega.
Ich finde das Hammer. Ne? Wir haben ja schon einige dieser Anthologien gehabt zu der Matrix, zu Batman. Ne? Aber jetzt irgendwie die Ritter-Sterne-Dinger, da können sie nicht genug von kriegen. Also,
ja, da ziehen sie es richtig durch.
Ja. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass es so viele Anthologien gab, wo es dann massenweise Fortsetzungen gab. Das ist jetzt wahrscheinlich hier erstmal so eine Ausnahme. Ist auch, gehört auch zu dem besten Zeugs, was du bei Krieg der Sterne im Moment haben kannst. Der Rest ist alles recht fragwürdig.
Also ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel von Andor. Andor ist generell eine meiner Lieblingsserien überhaupt. Aber den Rest von den ganzen Star Wars Serien habe ich nicht gesehen.
Du, das ist auch eine Ausnahme, Andor, ne? Das ist wirklich eine Ausnahme. Ich meine, ich mag auch die erste Staffel noch von dem Mandalorian. Der ist auch sehr lustig, sehr spaßig. Aber ja, die meisten anderen Sachen sind so Fast Food.
2025 irgendwann soll es dann bekommen, bin ich mega gespannt wieder drauf.
Geile Sache.
Aber Disney hat noch weiteres angekündigt. Die hatten nämlich da so eine Convention oder irgendwie so ein Panel oder sowas in Singapur. Und da haben sie unter anderem noch einen neuen Anime zu Cat's Eye angekündigt.
Yo, holt die alten Sachen hervor. Yip, yip, yip.
Und das ist Wahnsinn. Also den produziert Disney tatsächlich selbst, soll dann nächstes Jahr auf Disney Plus laufen. Wir haben jetzt noch keine weiteren Infos, welches Studio dann tatsächlich dran arbeitet oder ob es 2D oder 3D ist. Dieser Trailer, den Disney Plus da jetzt abgeliefert hat, der ist halt full CGI, aber das ist halt nur so eine Kamerafahrt durch alles Mögliche.
Ja, ja.
Und also finde ich auch wild. Hätte ich jetzt nicht nochmal damit gerechnet, dass wir da auch nochmal einen neuen Anime zu bekommen. Auch einer, den Disney selbst produziert, der dann irgendwann halt nächstes Jahr rauskommen soll. Es wäre natürlich schön, wenn Disney da halt wenigstens mal, wenn es ihre Eigenproduktion ist, mal Werbung für macht oder so.
Ja. Ah, das ist schon interessant, weil Cat's Eye und City Hunter sind Animes, die ich sehr mag, aber es sind halt schon sehr lange Serien, die viele Füllerfolgen drin haben, ne? Und wenn man das in einer Neufassung ein bisschen gestrafft erzählt, könnte das cool sein.
Ja, müssen wir mal sehen, wie es dann, was letzten Endes bei rumkommt.
Ja.
Dann haben wir noch ein neuer Anime zu King of Prism ist gegreenlightet worden. Ist jetzt angekündigt worden auf irgendeinem Thank-You-Event oder so dazu.
Nee.
Von einem Special-Event. Ja, King of Prism ist halt eine dieser Male Idol Anime, der in dem Fall ein Spin-off ist zu Pretty Rhythm, was dann ein Idol Anime mit nur einem weiblichen Cast ist. Und das Ganze basiert, glaube ich, auf einem Rhythm-Game, soweit ich weiß. Ja, das ist jetzt nur gegreenlightet worden, ist angekündigt worden. Mehr können wir dazu auch nicht sagen. Dann gibt's was Neues für die Connoisseure von Arsch. Und zwar, so muss man sagen, A1 Pictures hat einen Werbespot für Goddess of Victory, Nike, produziert. Der geht 3,5 Minuten lang, kann man sich auf dem offiziellen YouTube-Account von Goddess of Victory Nike anschauen. Ist gemacht worden mit Storyboards und Regie von Yusuke Shibata. Ist ja Animator und Storyboarder an so auch allen möglichen an Anime, Tales of Cestiria, Demon Slayer, also ist eine Zeit, wie ich das hier irgendwie sehe, bei Ufotable gewesen. Und Rina Morita als Charakterdesigner und Animation Director. Und die hat zum Beispiel Animationen übernommen, bei Licorice Recall Animation Director gewesen an mehreren Episoden. Oshinoko Animation im Opening von der 2. Staffel. Und ja, das erste, was man in diesem Video sieht, also nach einer Kamerafahrt über eine Weltraumstation, ist Arsch. Der ja. Ton ist damit gesetzt.
Die Kamera findet sich viel zu oft dabei, die Kurven zu begutachten der Charaktere. Ja. Ich meine, das Ding ist aber mit sehr hoher Qualität produziert. Ne?
Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also das kann man dem Ding echt nicht absprechen.
Ja.
Nike. Also ich habe halt schon ein paar Videos, ehrlich gesagt, dazu geguckt. Gerade nachdem Shift Up ja hier dieses andere Spiel da dieses Jahr gemacht hat. Stellar Blade.
Ja.
Ist ja Nike auch nochmal ein bisschen populärer geworden, hatte ich das Gefühl gehabt. Und soweit ich weiß, ist es ja schon, also ist dieser ganze Fanservice halt schon sehr selbstironisch auch behandelt. Aber es ist halt nach wie vor ein Gacha-Game. Was halt will, dass du einen Haufen Geld dafür ausgibst, um irgendwelche Ärsche und Titten wackeln zu sehen.
Ja, ganz ehrlich, da ist mir der Anime, kommt mir schon lieber, weil es scheint irgendwie so eine wilde Science-Fiction-Rollenspielartige Angelegenheit zu sein, ne?
Ja, also das ist ja irgendwie die Story, das ist im Prinzip so eine Art von, Menschen gibt in der Zukunft, die irgendwie verflucht sind und so und von der Gesellschaft geschannt im Prinzip, aber die sind alle nur weiblich und es gibt dann so einen Commander irgendwie, Figur, die man selbst spielt, der das dann ein Mann ist und der muss sich dann irgendwie auch gegen seine Kollegen irgendwie einsetzen, wenn die irgendwie seine Truppen halt irgendwie runtermachen oder es gibt auch andere dramatische Momente, dass diese weiblichen Einheiten irgendwie rogue gehen können, weil irgendwie dieser Fluch, den die haben, kann die halt irgendwie auf eine bestimmte Weise triggern und alles sowas. Also es ist eine eigentlich sehr düstere Story, die ja. Vor allem halt sehr viel auch einfach mit den südkoreanischen Gendernormen spielt. Aber es ist halt ein Gacha-Game.
Ja. Da. Gut, dass sie jetzt ein Anime draus machen. Wenn der Anime so aussieht wie dieser Kurzfilm, dann wird das was. Dann könnte es ja unterhaltsam werden.
Also wenn sie weit einen richtigen Anime draus machen würden, dann würde ich ihn mir vielleicht angucken, ja. Dann haben wir noch als Ankündigung You and I are Polar Opposites. Ist ein Manga, der bei Shonen Jump Plus lief und da jetzt auch zu Ende gegangen ist. Und mit dem Ende ist eine Anime-Adaption angekündigt worden, die dann im Januar 2026 kommen soll und bei Lupin Track animiert wird. Die haben ja jetzt in der letzten Saison diesen, wie hieß denn das nochmal, auf jeden Fall diese Adaption zu einem der anderen Bücher von der Autorin von Hiyoka oder dem Autor, weiß ich jetzt gerade gar nicht, von Hiyoka gemacht. Shoshimin, How to Become Ordinary.
Das haben wir
in der letzten Saison gemacht. Ja, und in Human Eye Polar Opposites geht es halt eben um ein Mädel, sehr energetisch, und einen Jungen, sehr, ja, trocken, aber auch ein bisschen zynisch, und eine Rom-Com halt zwischen den beiden.
Okay. Ja, dann haben die noch nicht vor allzu lange Zeit mit der Vorproduktion da angefangen. Normalerweise dauert es ja immer so 1,5 bis 2 Jahre, ne, von Entscheidung, wir machen Anime dazu, bis dann das Ding hinkommt. Und jetzt haben wir noch, ja, noch ein Jahr und 2 Monate noch Zeit, bis das Ding anfängt. Haben sie recht früh angekündigt,
also,
ne?
Es ist schon auf jeden Fall, also das kriegt man auch nicht so häufig halt, dass ein Anime angekündigt wird, auch dann bestimmt schon mit einer speziellen Season so weit im Vorhinein.
Ja, ja, ja. Okay.
Ja, und dadurch, dass es ja jetzt auf einem fertigen Manga basiert, also der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, kriegen wir da auch sicherlich einen fertigen Anime.
Das wäre schön.
Dann, eine Nachricht, mit der ich auf jeden Fall nicht gerechnet hätte. Zu Highspeed Etoile scheint sich ein neues Anime-Projekt in Arbeit zu befinden.
Okay.
Zumindest meint es so einer der Illustratoren, der am Anime arbeitet, Takuya Fujima, der halt auf einem Event dazu erzählt hat, der auf Twitter geschrieben hat, dass sich halt ein neuer Anime zum Franchise in Arbeit befindet. Highspeed Etoile ist ja dieses Jahr rausgekommen, war halt so ein bisschen Sci-Fi, Formel 1 Anime, und ja, keiner hat's mitgekriegt. Also es ist auch extrem untergegangen, hatte ich das Gefühl. Und auch erste Kritiken waren nicht unbedingt positiv dafür. Aber anscheinend kommt da noch mal was. Mehr wissen wir jetzt aber auch nicht. Dann haben wir noch neu The Dinner Table Detective.
Okay.
Ist eine Novel-Reihe, die einen Anime nächstes Jahr bekommen soll. Und in den Büchern geht es um, ja, eine junge Detektivin, die halt Tochter ist von so einem Großverdiener. Und ihr Chef ist der Sohn von einem anderen Großverdiener. Und das beides sind so ein bisschen Deppen. Aber die Protagonistin hat einen Butler. Und das ist halt voll der coole Typ. Und der beschwert sich eigentlich immer nur über die beiden die ganze Zeit und ist im Prinzip eigentlich derjenige, der die Fälle löst.
Okay, das ist unbedingt, was ich erwartet habe. Mit dem Titel hatte ich eigentlich gedacht, das wäre wieder sowas zwischen Detektiv- und Gourmet-Serie angeordnet. Aber okay, das ist ein bisschen anders.
Ja, es klingt recht witzig. Haben wir jetzt halt auch noch die Ankündigung dafür, irgendwann halt nächstes Jahr. Müssen wir auch auf mehr Infos warten. Und zu guter Letzt in den Neuankündigungen haben wir noch von Aniplex Shabake. Ist eine Novel-Reihe, die jetzt einen Anime bekommen soll in 2025. Und wird gemacht bei Bandai Namco Pictures unter der Regie von Takahiro Okawa. Ist ein Regiedebüt. Okawa hat vorher ja Storyboards gemacht und Schlüsselanimationen auch für einige Anime wie den Film Seven Days War, Planetarian, aber auch bei JoJo's Bizarre Adventure. Und ja, ist halt so irgendwie so ein Edo-Historiendrama mit einem über einen jungen Mann, der irgendwie eine Art Geist an seiner Seite hat.
Ah ja, also das ist eigentlich nichts extra Besonderes, aber irgendwie, es passiert selten, dass sie die Haardesigns aus den ganzen Historiendrama übernehmen im Anime, ne?
Ja, mit dieser so halben Glatze obendrauf.
Ja, diese Samurai, diese Beamtenschnitt, ne, dieser ja, offizielle da, diese strenge und formelle. Generell im Anime hast du das nicht, auch wenn du irgendwas historisch hast, wenn es wieder mal um die Shinsengumi geht, dann sind das alles irgendwie so mit rauen, wilden Haarprachten. Ne? Und hier sind das alles wirklich so, genauso wie im Historiendrama, alle so Samurais. Das ist mal anders.
Ja, es gibt halt einen ersten Teaser, der zeigt halt noch nicht so viel, so man sieht den Protagonisten halt in die Kamera lächeln. Die Autorin, hat auch schon andere Bücher geschrieben. Eins davon hat einen Anime bekommen, We Rent Tsukumogami. Ist 2018 rausgekommen. Kann ich ehrlich gesagt wirklich gar nichts zu sagen. Also ich habe das Gefühl, davon noch nie gehört zu haben.
Ja, ich auch nicht irgendwie.
ist auch irgendwie ein Edo-Historien-Drama mit Geistern. Das scheint das Gebiet von dieser Autorin zu sein, die auch Special Fangs in den Credits hat von Yo-Kai Watch und Inazuma Eleven. Keine Ahnung, ob die irgendwie irgendwas mit Level 5 zu tun hat oder ob die Leute von Level 5 einfach ihre Bücher mögen.
Hey.
ja, das war's mit den Neuankündigungen. Wir haben noch ein paar Updates. Angefangen mit Neuigkeiten zu der Anime-Adaption zu Darwin Incident. Und zwar soll das gemacht werden bei dem von Kadokawa neu gegründeten Studio Bellnox Films. Ist jetzt ihr erstes Projekt. Und das unter der Regie von zwei ganz großen Namen. Einmal Naokatsu Tsuda hat Regie geführt bei JoJo's Bizarre Adventure bei der David Production Adaption bis Staffel 5. Und auch bei Devil Production zum Beispiel Planetarian Regie geführt. Und zusammen mit Kazuichi Nakayama ist gecredited als einer der Regisseure von Evangelion 3.0 plus 1.0. Es wird ja einige Regisseure gecredited, der Film. Aber hat auch vorher zusammen mit Tsuda an Planetarian gearbeitet. Haben sie auch zusammen Regie geführt.
Ja, der hat auch an anderen Sachen Regie geführt. Oft viele Episoden-Dinger, ne? In der neuesten Staffel von Full Metal Panic, den Invisible Victory, da war er auf dem Regiestuhl für, ich glaube, insgesamt und auch für einige Episoden ganz alleine. Und sowas wie in Diebuster, in Gunbuster 2 hat er, glaube ich, auch eine Folge gemacht. Und ja, coole Sache. Der war schon bei vielen dabei und hat Erfahrung.
Ja, also wir haben auf jeden Fall zwei erfahrene Regisseure. Wir haben halt das neue Studio Bellmox Films, wo wir jetzt halt sehen müssen, wie viel Kadokawa da reinbuttert. Und ja, ich meine, Darwin Incident, der Manga, ist auch ein ziemlicher Kritikerliebling über den Halbmensch, Halbaffen, der da irgendwie halt gejagt wird von Regierungen und anderen Gruppierungen. Mal sehen. Bin ich auch interessiert dran.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir noch weitere Disney-News. Die haben natürlich auch ein paar Updates zu ihren Projekten gegeben in ihrem Singapur-Event. Und zwar unter anderem zu Twisted Wonderland The Animation. Ihre Anime-Adaption zu ihrem Rhythm-Mobile-Game Twisted Wonderland, wo halt alle Disney-Bösewichte reimagined werden als hübsche Anime-Boys. Und das soll gleich drei Kurs bekommen. Ab Oktober 2025 startet's auf Disney+.
Jo, ausschlachten, aber flott.
Ja, also das Mobile-Game ist relativ beliebt, soweit ich auch weiß. Ich habe mich damit auch noch nie so wirklich beschäftigt, nur so hier und da mal halt irgendwie von Leuten drüber gehört. Das sind drei einzelne Arcs, die da halt auch irgendwie jetzt adaptiert werden. Einer ist die Episode of Hearthlabule, wo es ja dann, ich schätze mal, um hier Alice im Wunderland geht.
Ja.
Dann haben wir die Episode of Savannahclaw, wo ich mir jetzt nicht sicher bin. Ist es Lion King?
Keine Ahnung.
Und die Episode of Octavanil. Vinyl. Was?
Octavinel?
Octavinel?
Keine Ahnung.
Es ist hier Mayung, Frau Gnöns, Ariel?
Möglich.
Ja, gemacht werden soll der Anime bei Humita Company und Graphinica unter der Regie von Takehiro Natori. Und der hat dort auch schon Tokyo Mew 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 Regie geführt. Die Neuadaption zu Tokyo Mew Mew.
Okay.
Die okay gewesen sein soll, soweit ich das gehört habe.
Oh, jo.
Ja, cool für Fans, I guess. Bin ich jetzt auch nicht investiert drin. Wo ich viel mehr investiert drin bin, ist, wenn Song Ho Park Anime macht.
Hey.
Und sein neuer Original-Anime, Bullet/Bullet, soll im Sommer 2025 kommen. Und Disney hat uns einen neuen Teaser gegeben. Der wird nämlich auf Disney Plus kommen. Und das scheint so eine Art Rennanime zu sein. Ja. Aber so ein bisschen mit Mad Max.
Ja, ist so drin. Ist es Mad Max oder ist es Redline trifft Mad Max?
Ja.
Ich weiß es noch nicht.
Also es sieht sehr wild aus. Wir sehen so ein bisschen Strecken, kaputte Strecken. Ich weiß nicht, ob es Postapokalypse ist, aber es sieht so ein bisschen danach aus.
Mhm.
Ja, also habe ich mega Bock.
Ja, gottverdammt, Disney, willst du dich in unseren Augen jetzt auf einmal hier ja, als einer der Guten darstellen, oder wie?
Gott, ich hoffe wirklich, also was Son Gopak ja dieses Jahr gemacht hat, das Ninja Kamui, da hatte ich gehört, dass das nach hinten heraus leider echt nicht gut sein soll. Da weiß ich jetzt halt nicht, ob es vielleicht mal wieder an unserem guten alten Freund, hier, wie heißt er nochmal bei Warner Discovery? Zaslav? Wie heißt der Warner Discovery-Chef nochmal?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Zaslav, ja doch. Der gute alte Zaslav. Dass es mal wieder an dem gelegen haben könnte, weil es ja eine Warner-Produktion eben gewesen ist, beziehungsweise eine Adult Swim-Produktion. Und ja, hoffentlich sieht's mit Bullet Bullet besser aus. Ich meine, es macht halt auf dem Trailer auf jeden Fall schon mal Bock. So, also.
Ja.
Design, also wir haben auch wenn man dann noch die zusätzlichen Credits liest, wir haben Hidetaka Tenjin als Designer für die Fahrzeuge. Hidetaka Tenjin ist ja Designer unter anderem jetzt bei so neueren Makros-Sachen gewesen, die bei Satellite gekommen sind, also Delta, Frontier und Zero. Hat auch ausgeholfen bei Sensuality, was ja auch bei Disney Plus die Anime-Adaption lief. Und es hat aber auch ein paar Synchronrollen, vor allem in den Garo-Anime und da halt auch bei Garo Vanishing Line, was ja Son Gopak Regie geführt hat. Und für die Action-Szenen mit dem Auto ausgecredited Shin Misawa, der die erste Staffel von Initial D Regie geführt hat und auch Capeta.
Mei, 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 okay, da treffen sich einige Leute.
Ja, bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Sommer 2025. Dann haben wir noch den Datum für den Kaiju No. 8 Compilation Film. Und zwar am 28. März soll der in den japanischen Kinos laufen für 3 Wochen. Zusammen mit der OVA-Episode, also mit so einer Bonus-Episode, Hoshinas Day Off. Ja, ist halt nur so ein kleiner Limited Run. Also ich schätze mal, das werden wir dann relativ schnell auf Crunchyroll und so zu sehen bekommen, nachdem es im Kino gelaufen ist.
Ach Gott, ja. Kaiju No. 8. Hatte ich eher gedacht, das wäre ein größeres Vieh, aber bisher läuft es noch auf Sparflamme.
Ja, ich meine, es ist nur ein Compilation-Film, ne? Der scheint jetzt nicht so mit großer Fanfare behandelt zu werden.
Nee.
Dann haben wir noch einen neuen Trailer zum neuen Yaiba-Anime und der verrät uns, im April 2025 geht's los. Bin ich auch mega gespannt drauf. Also auch dieser Trailer sieht wieder so toll aus.
Ja, ja, das könnte spaßig werden.
Ja, das, also die Designs, wie der ganze Stil halt von dem Detective Conan Mangaka hier auch umgesetzt wird und wie toll das animiert ist, das ist großartig. Mega Bock. Und dann haben wir noch als letztes Update einen neuen Trailer zu A Ninja and an Assassin Living Together. Ist vor auch nicht allzu langer Zeit angekündigt worden. Jetzt haben wir da ein paar Infos zu. Und zwar verrät uns der Trailer, dass das Ganze bei Shaft gemacht wird. Unter der Regie von Yukihiro Miyamoto, die auch schon als Nebenregisseurin getätigt war bei einigen anderen Anime von Shaft wie Fate Extra Last End Core oder Hidamari Sketch oder die Magia Record, diese Anime basierend zu dem Spiel, zu dem Mobile Game da von Madoka Magica, aber auch schon bei den beim originalen Madoka Magica.
Hm. Ich weiß nicht, erinnere ich mich da falsch dran? Ich glaube, die ersten paar Poster und diese Bilder, die sie da rausgemacht haben, haben sie ein bisschen auf Fanservice getrimmt. Aber jetzt, wenn ich den Trailer sehe, ist das definitiv eine Serie vom Typ süße Mädels machen süße Dinge.
Ja, also ich weiß auch noch nicht so ganz. So, es gibt halt so ein bisschen Cabaron-Shot da drin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen in so eine Yuri-Bait-Richtung gehen könnte. Aber es ist auch dafür, dass es halt ein Anime von Shaft ist, ist es auch ein ziemlicher Low-Key-Trailer.
Ja, ist nicht also übertrieben.
Mal sehen. Sieht nett aus, so auf den ersten Blick. Soll dann im April 2025 kommen. Dann haben wir halt noch ein paar Nachrichten abseits vom Rest und wir müssen leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar die Synchronsprecherin Junko Hori ist im Alter von 89 gestorben. Das ist eine Stimme, die war im Prinzip am Anfang mit dabei von Anime. Mhm. Ganz, 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 ganz früh mit dabei. Hat eine Nebenrolle gesprochen im ersten Speed Racer Anime von 67. Hat zwei Nebenrollen gesprochen in Takahatas Film Horus, Prince of the Sun. Von 68, hat Little Mai gesprochen in der ersten Moomin-Anime-Adaption, die heute, ich weiß nicht, ob die schon Lost Media ist, weil ich weiß nicht, ob man die irgendwie bekommen kann, aber der gilt auch als nicht so gut, dieser erste Anime, weil er sich ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt. Aber ja, die Maus Ikasama in Adventure of Gamba, was auch als so ein Klassiker gilt, der alten Anime von Osamu Dezaki Regie geführt und hat lange Zeit den Protagonisten Kanzo Hattori in Ninja Hattori-kun gesprochen. Auch nochmal in 2012, als das einen neuen Anime bekommen hat.
Ja, das sind jetzt natürlich eine Menge sehr alte Namen, mit denen nicht Leute so viel anfangen können. Sie hat aber auch in Sachen mitgemacht, die ein bisschen bekannter sind international, wie Kimba der Weiße Löwe, ne? Und auch sie war bei an mit dem roten Haaren, glaube ich, auch die dabei, ne?
Ja, auch da eine Nebenrolle gesprochen bei Anne.
Ja. Und wie heißt es nochmal auf Deutsch? Mysterious Cities of Gold. Die geheimnisvollen Städte des Goldes, genau.
Genau, die geheimnisvollen Städte des Goldes. Da hat sie einen der vier Hauptfiguren gesprochen.
Ja, also, wow. Meine Güte.
Ist auch in Japan bekannt als die japanische Stimme von Bart. Und Bart Simpson.
Okay. Boah, der Tom und Jerry Cartoons hat die Stimme
gemacht. Jerry gesprochen, glaube ich.
Was zum Geier. Na, okay, das ist natürlich, deren Ära war auch dann im Endeffekt schon seit vielen Jahren vorbei. Ne? Die war seit vielen Jahren im Ruhestand, oder?
Ja. Also das Letzte, was ich finde, ist eine Nebenrolle in Happiness Charge Precure als eine alte Oma.
Okay.
Dann, kam ein Tag nach unserer Aufnahme auch dazu noch ein Update. Kadokawa hat sich gemeldet zu den Gerüchten. Bisher war es ja eigentlich nicht bestätigt, dann hat es Kadokawa im Prinzip bestätigt. Denn wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es einen Artikel bei Reuters gab, der mit zwei Internen von Sony gesprochen hat, dass Sony eine Akquise von Kadokawa vorhaben könnte. Und dann hat sich halt Kadokawa noch gemeldet und gemeint, ja, da haben wir schon mal Post bekommen von Sony. Aber Pläne haben wir da jetzt auch noch nicht.
Ja, die Art und Weise, wie sie es ausgedrückt haben, ist natürlich lustig. Das ist erstmal sehr diplomatisch, was sie gesagt haben, ne? Wir haben jetzt noch keinerlei Entscheidungen getroffen, ne? Das kann alles möglich heißen. Mhm. Aber sie haben auch gesagt, dass wenn irgendetwas passiert, von dem ihr wissen müsst, werden wir es in Zukunft dann verkünden. Was soll das? Im Sinne von wegen, wenn...
So ein bisschen foreboding.
Ja, was heißt das? Wenn sie sich nicht einigen können, dann wird einfach nicht mehr drüber geredet, oder was? Ach Gott, keine Ahnung.
Ja, es bleibt mal abzusehen, wie die Geschichte weitergeht. Ich bete nach wie vor darum, dass da nichts passiert.
Ach ja.
Wäre einfach das beste Szenario. Bitte lass einfach so.
Ich meine, Sony hat schon sich was gedacht dabei, bei dieser Idee. Die wollen nicht einfach nur groß werden, sondern die wollen auch effizient werden, weil Sony hat halt eine Menge Sachen, die sehr teuer und sehr risikoreich sind, wie zum Beispiel Videospiele, ne? Die kosten heutzutage sehr viel, so große Videospiele zu produzieren. Und so, ja, Anime, Light Novels und der ganze Kram, das ist ein wenig einfacher, sicherer, nicht so gigantisch viel Geld am Rumfliegen. Ne?
Ach ja. Sony hat sich interessanterweise, soweit ich weiß, bisher immer noch nicht dazu gemeldet. Obwohl es ja Kadokawa jetzt im Prinzip bestätigt hat, dass da was ist. Naja, vielleicht halten sie noch einen Ball flach und kommen dann nächste Woche schon mit der Nachricht, okay, hier ist das ganze Geld, ihr seid jetzt unseres.
Oh Gott.
Dann haben wir noch ein bisschen Aufkauf auf einem bisschen kleineren Level. Inin Games hat die Shenmue-IP übernommen von ESNet.
Jo.
Ja. Und hat angekündigt, die Story von Shenmue ist noch lange nicht vorbei. Und ich meine, wenn man nach dem Director von Shenmue geht, dann geht die ja auch irgendwie 12 Kapitel oder so. Und Shenmue 3 ist halt das dritte Kapitel oder so davon.
Oh Gott.
Also, an sich ist die Story noch lange nicht vorbei. Über den Rest mal erleben. Das ist die Frage. Ja, da bleibt abzusehen, wie es weitergeht. Ich meine, ich war schon überrascht, als der Anime überhaupt dazu kam, 2022. Und ich fand ihn ja tatsächlich gut. Also, ich mochte den. Und ich finde auch die Spiele okay. Also, die sind halt vor allem halt einfach, wenn man sie so zeithistorisch betrachtet, halt super interessant.
Ja.
Die ersten zwei Spiele. Ja, also, Inin Games ist jetzt auch kein so großer Publisher, also die haben so ein paar kleinere Spiele halt auch unter ihren Fittichen, also die haben auch ein anderes Spiel von ESNet und Suzuki gepublished namens Air Twister, was bei Apple Arcade rausgekommen ist und Ende letzten Jahres dann auch für die anderen Geräte, und die hatten auch hier dieses Shadow Ninja Reborn rausgebracht, was auch von Natsume Atari, was halt super gut aussehendes Pixelart hat. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber ist ein, im Prinzip ein Remake von einem SNES-Spiel.
Jo.
Und ob die Kapazitäten dazu haben, halt Shenmue irgendwie weiterzuführen, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, die Sache ist auch die, Shenmue als Marke ist gerade, steht nicht so gut dran. Als er den dritten Teil angekündigt hat, war noch diese Kickstarter-Euphorie noch gut verbreitet. Ja. Ne? Und
also das war, glaube ich, wirklich eine der Ankündigungen aller Zeiten. Also wie da die Leute ausgerastet sind, als Shenmue 3 angekündigt worden ist.
Das Problem ist, nachdem das Ding rausgekommen ist, nach viel Verspätungen, war es halt ziemliche Enttäuschung. Und das ist, Shenmue ist jetzt halt eher abgekühlt, die Stimmung darum. Es ist in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn sie was Kleineres dazu machen. Hauptsache, sie bauen so langsam wieder Interesse an der Marke auf, weil die ist nicht so viel da im Moment.
Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Dann, irgendwie werden wir dieses Thema einfach nicht los und es ist mittlerweile Ende 2024. Warum eigentlich? eine Web3-Firma aus Los Angeles. Ihr wisst schon, Web3, die ganze Scheiße mit NFTs und Krypto und so.
Ja.
Hat angekündigt in Zusammenarbeit mit Aniplex of America, dass sie digitale Collectors-Items für Fate Stay Night machen werden und Fate Strange Fake.
Ja, ich glaube, das könnte was mit zu tun haben mit den Entwicklungen in der Welt. Weil, was ich auch nicht wusste, Donald Trump hat sehr lange Zeit so von Krypto und NFTs nichts gehalten. Und
ja, der hat ja jetzt selber irgendwie einen Standbein darin, ja.
Ja, jetzt ist er totaler Fan davon. Und ja, klar, das wirst du auf jeden Fall sehen, dass er das in irgendeiner Art und Weise versucht, den Leuten unterzujubeln.
Oh Gott. Ja. Oh Gott.
Und vielleicht sehen dann andere auch ihre Möglichkeit, noch mal was rauszuholen aus dem Ding, obwohl es eigentlich schon nur noch ein kleiner Futz ist.
Ja, ich weiß nicht. Also, das hätten wir auch lassen können. Fate verdient Besseres.
Ja, aber ich.
Als NFTs. Dann, gibt's ein kleines Update zu dem großen Netflix-Leak, den wir im August hatten. Wo ja wirklich, also was da alles geleakt worden ist, mehrere Episoden von Ranma ein halb, fast die Gesamtheit irgendwie, glaube ich, von dem Mononoke-Film, mehrere Episoden von Dandadan, also was da los war. Und jetzt ist bittet Netflix Discord vors Gericht zu einer Anhörung. Discord soll bitte Informationen zu NutzerInnen preisgeben, die Netflix bei ihren Ermittlungen helfen könnten bezüglich des Leaks. Und insbesondere soll es um einen User namens Jace Johnson gehen, der auch unter diesem Pseudonym ein Interview mit der Seite YNGKKR gegeben hat, wo er selbst gesagt hat, dass er für die Leaks verantwortlich ist. Es ist in irgendeinem Discord-Server ist halt aufgefallen, dass er ein Screenshot von der noch nicht veröffentlichten zweiten Staffel von Squid Game halt veröffentlicht hat. Das ist Netflix halt irgendwie aufgefallen und deswegen sind sie dem jetzt auf die Schliche. Discord hat sich dazu noch nicht geäußert, aber auch in einem weiteren Fall steht Discord vor, beziehungsweise stehen nicht vor Gericht, aber werden halt gebeten vor Gericht. Und zwar hat Nexon auch schon Discord vor Gericht gebeten in einem ähnlichen Fall, wo Discord aber gesagt hat, nö, wir geben unsere Daten nicht preis.
Ja, das ist immer so eine, es ist ein Unterschied, ob halt die Staatsgewalt das verlangt, dass irgendjemand Daten preisgibt, um ein Verbrechen zu sühnen, oder ob es halt so eine private Angelegenheit ist. Und in der Hinsicht ist es ja so, dass die privat vor Gericht ziehen, ne, die Firma.
Ja, ja.
Und oh ja, eigentlich ist es da schwer zu sagen, aber ich denke mal, Discord wird auch hier sagen, nö, wir geben nichts preis.
Ja, also ich fänd's so auch besser, würde ich sagen. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass Netflix Interesse hat, solche Leaks zu schließen, herauszufinden, wie sowas passiert und so. Aber damit sowas eben auch in keinerlei Willkür am Ende endet, ist es am besten, dass sowas erst gar nicht halt anfängt irgendwie, das Preisgeben von Nutzerdaten.
Ja, also wenn große Firmen durch Gerichtsverfahren Druck so aufnehmen können, dass sie einfach an halt alle möglichen Benutzerdaten rankommen, dann ist es ja, fragwürdig. Ich meine, es ist ja sowieso auch schon noch eine fragwürdige und umstrittene Angelegenheit, wenn es eine Regierung macht, ne? Aber bei deiner Firma, na, muss man auf jeden Fall aufpassen, was weiterhin da passiert. Das ist interessant.
Ja. Und dann für die Visual Novel Fans und vor allem für die Uchikoshi Fans hat Spike Chunsoft angekündigt, dass sie die beiden Infinity-Series-Teile Ever 17 und Never 7 endlich offiziell in den Westen bringen werden am 6. März. Das sind beides Teile einer Trilogie der Infinity-Serie, die eben auch mitgeschrieben wurde von Uchikoshi. Wir hatten ja schon mal den lieben Tomatentoaster bei uns zu Gast, als wir über eines seiner Spiele, ID Insomnium Files, gesprochen haben, was ich sehr, sehr gut fand. Und das sind seine früheren Spiele, Ever 17 und Never 7, die halt in einem Double-Pack veröffentlicht werden sollen. Und der liebe Tomatentoaster hat mir auch geschrieben, die beiden sollen eigentlich die Schwächsten von dieser Trilogie sein. Der Beste wäre Remember 11.
Du, ich meine auch, dass das irgendwie, das muss irgendwie ein bisschen abgeändert worden sein. Das sieht aus wie 4:3 Zeugs, weißt du? Das sieht aus wie Mitte der 2000er.
Ja, Vision das sind Novel. Auch ältere Dinge. Also, die sind, glaube ich, Anfang der 2000er so rausgekommen, die ursprünglich.
Ja.
Ja. Ja, in Ever 17 geht's um Jugendliche, die in einem Unterwasser-Theme-Park eingeschlossen sind und eben versuchen, da rauszukommen. Und in Never 7 geht es um einen Jungen, der einen Traum hat, wo er ein Mädchen auf tragische Weise sterben sieht und dann an eines Tages eben diesem Mädchen in Realität begegnet und so langsam merkt, dass dieser Tag auf dieses Event, was er in seinem Traum gesehen hat, drauf hinarbeitet und er natürlich versucht, es zu verhindern.
Ach jo, ja.
Ja, ich meine, bei einem Uchikoshi, ich weiß jetzt halt nicht, ob die auch diese ersten Spiele schon diese besonderen Kniffe haben, die dann seine späteren Spiele auch haben, wie halt 999 oder halt Asomnium Files. Ich meine, die Prämisse von Ever 17 klingt gar nicht mal so uninteressant, so eingeschlossen in einem Unterwasserpark.
Ja, es ist auf jeden Fall mehr als so ein 0815 Visual Novel aus den 2000ern, aber trotzdem, das ist eher was für Liebhaber, ne? Ich glaube,
das ist was für die Fans, ja.
Ja, da interessiert sich sonst kaum einer dafür.
Dann sind wir soweit. Wir kommen zu der Monatsvorschau.
Let's go.
Was könnt ihr euch noch zu Weihnachten schenken? Wir finden es heraus. Wir fangen an mit den Anime. Und zwar am 6.12. bringt uns Crunchyroll einmal Reborn as a Vending Machine, Now I Wander the Dungeon. Ach, Isekai, Gott, ja. Aber Hauptfigur ist jetzt ein Getränkautomat.
Das war ganz lustig.
Dann haben wir noch Mashele Magic and Muscles bei Crunchyroll am 6.12. In einer Welt voller Magie wird Mash als jemand geboren, der nicht zaubern kann. An der Magierakademie macht er das einfach mit seinen Muskeln wieder wett.
Ah ja, irgendwie, der Rest der Welt fand ihn lustiger als ich, aber trotzdem ist es ein netter Anime.
Dann haben wir noch Dr. Stone New World, ist die erste Hälfte der dritten Staffel vom Sci-Fi Neandertaler Anime.
Ja, das ist ja spaßig.
Jetzt auch schon mitbekommen haben, was das ist.
Ja.
Und auch noch am 6.12. haben wir bei Hardball Films Air Gear, eine Blu-ray-Neuauflage eines Klassikers über einen Jungen, der sich die eigentlich illegalen Rollerblades Air Tracks besorgt und sowohl in Bandenkämpfe und Polizeiverfolgung im Stile eines Jet Set Radio verwickelt wird.
Hat ein sehr geiles Vorspannlied. Sehr, sehr cool.
Okay.
Ja.
Generell finde ich die Ästhetik davon eigentlich ganz nett. Das könnte ich mir mal angucken. Am 12.12. haben wir bei KSM Tunnel to Summer. So heißt er bei uns interessanterweise nur. So haben sie sich für den deutschen Titel entschieden, weil im Englischen heißt der Tunnel to Summer The Exit of Goodbyes. So wie er auch im Japanischen heißt, halt übersetzt. Bei uns haben sie den zweiten Teil weggelassen. Keine Ahnung warum. Irgendwo existiert ein Tunnel, in dem Raum und Zeit verrückt spielen. Auf der Suche nach seiner verstorbenen Schwester betritt Kaoru diesen Tunnel. Ungewollt an seiner Seite ist die neue Austauschschülerin.
Jo, jo.
Ja. Am 20.12. haben wir dann noch zwei Anime bei Anime und Publishing. Einmal Harem in the Labyrinth in Another World. Was tun mit dem Geld, was man in seinem Isekai-Tun in Dungeons erarbeitet? Richtig, ein Harem an Slavinnen kaufen.
Ja. Und es ist halt langweilig, das Ding, bis auf der Anfang.
Vor allem in dieser ersten Staffel, in diesen 12 Folgen, bisher gibt es ja auch keine zweite Staffel, kaufte er nur ein Mädel und erst in der letzten Folge ein zweites.
Ja, ja. Und
das ist, also nicht mal der Harem ist da.
Du,
was ist das für Verarsche?
Ich habe auch mal in Manga und Light Novel reingeschaut. Ich glaube, das dauert Jahre, bis er dann das nächste Mädel kauft. Also das ist im Endeffekt, das Ding ist für den Arsch.
Und ebenfalls noch bei Anime und Publishing, Elenas Reise. Inspiriert von ihrem Vorbild, die Hexe Nike, wird Elena zur Hexe, die die Welt bereist und verschiedenste Abenteuer erlebt.
Jo, wunderschön produziert.
Ja, ist ein wunderschön gezeichnetes Ding, kleines episodisches Abenteuer, ist ganz nett. Dann kommen wir zu den Manga. Am 5. geht's los mit den Neustarts, einmal beim Manga-Kult. Da haben wir Das Spoke Rohan Kishibe. Der Mangaka Rohan Kishibe aus Jojos viertem bizarren Abenteuer Diamond is Unbreakable erlebt einige übernatürliche Abenteuer.
Oh Mann, ja. Ich habe schon wieder Lust, Jojo nachzuholen. Das ist schrecklich.
I want Jojo. Dann haben wir noch beim Manga-Kult With You and the Rain. Frau nimmt ausgesetzten Tanuki bei sich auf. Sieht putzig aus.
Das ist nicht einer von den Dingern, für den Anime angekündigt wurde, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Jetzt, wo du es sagst? Ich glaube doch. Jetzt, wo du es sagst? Als ich das vorhin recherchiert hatte, dachte ich mir so nix dabei. Muss ich gerade mal googeln. View and the Rain. So, gehen wir mal noch hier. Hier haben wir eine Wikipedia-Seite, die sagt uns das bestimmt. Ja, ein Anime soll 2025 rauskommen. Ja, hast du recht.
Aha, okay.
Dann noch beim koreanischen Subverlag, beim Manhwa-Kult, haben wir am 5.12. einmal Man of the Harem. Gemahl der blaublütigen Protagonistin heiratet auf einmal aus politischen Gründen jemand anderes und ihr Vater wird ermordet. Um den Thron zu sichern, soll sie heiraten und sie entscheidet sich gleich für 5 Männer.
Okay, darf die das?
Anscheinend. Und von exakt den gleichen Mangaka, oder nennt man das dann Manwaka? Ich weiß es nicht. Aber vom exakt gleichen Team haben wir auch noch einen weiteren Manwa, den Manwa Kult rausbringt am gleichen Tag, und zwar The Remarried Empress. Gemahl der blaublütrigen Protagonistin heiratet auf einmal aus romantischen Gründen jemand anderes und sie tut's ihm gleich.
Oh Mann. Ja, okay. Ist natürlich wieder Hofromanzen, ne, mit arg viel schönen Kostümen und so weiter und so fort.
Ja. Am 6.12. haben wir einen Neustart einmal beim Manga Jam Session, und zwar Helk.
Ja.
Hat auch schon ein Anime bekommen. Und zwar, yes. Der Dämonenkönig wurde von den Menschen besiegt. In der Unterwelt findet ein Turnier statt, um herauszufinden, wer der nächste Dämonenkönig werden soll. Und ausgerechnet Menschenheld Helk nimmt daran teil, weil er keinen Bock mehr auf die Menschen hat.
Ja, eigentlich eine gute Serie, nur viel zu lang gezogen. Vielleicht ist es beim Manga besser.
Und bei Crunchyroll haben wir auch noch zwei Neustarts am 6.12. Einmal Hokkaido Girls Are Super Adorable. Junge aus Tokio zieht mitten im Winter ins furchtbar kalte Hokkaido und trifft auf ein paar süße Mädels.
Ja, das, ja, das ist.
Habe ich auch die Anime-Adaption geschaut, fand ich sehr putzig. Hab gehört, in der in dem Manga-Original soll tatsächlich die Beziehung dann noch zu gewissen Punkten gehen, wo ich dann doch durchaus interessiert wäre, das halt mal dann weiterzulesen. Jo. Ich meine, da es ein Anime ist, den ich mag, wird sicherlich keine zweite Staffel jemals bekommen. Also, ach, ist ja so. Und bei Crunchyroll haben wir noch Tengu, das Böse im Blut. Der Protagonist jagt Tengu, die die Menschheit bedrohen, doch statt von den Menschen belohnt zu werden, verabscheuen sie ihn, weil er von dem Tengu verflucht worden ist. Bisschen fies von den Menschen, also frech.
Ja, ja, naja. Es ist wieder mal japanische Mythologie, ne? Ja. Und Schwertkämpferei.
Bei Egmont haben wir am 10.12. wirklich zahlreiche Neustarts. Einmal Hideshi Hino Masterworks, eine Sammlung an Kurzgeschichten und Illustrationen des legendären Horror-Mangaka Hideshi Hino, der unter anderem Meister wie Junji Ito inspiriert. Also wirklich ein Mangaka, hat glaube ich schon in den 60ern angefangen. Sehr verrücktes Zeug dabei.
Ja, ja.
Dann haben wir noch Hirano und Kagyura, eine Nebengeschichte zu Sasaki und Miyano, die sich auf zwei Mitschüler aus dem Basketballclub fokussiert. Dann haben wir noch Marias Judgment. Marias Sohn wurde von seinen MitschülerInnen in den Suizid getrieben. Nun ist die Krankenschwester an seiner Schule und auf Rache aus.
Boah,
das ist wirklich, das ist düster. Dann haben wir Pick a Papa. Meguru ist 6 Jahre alt und ihre Mutter ist gestorben. In ihrem Testament steht, dass Meguru die Exen von ihrer Mutter kennenlernen soll, um sich unter ihnen einen Papa auszusuchen.
Jo.
Dann haben wir noch seltsame Ereignisse im Einkaufsviertel Nekomachi. Was niemand weiß, im Einkaufsviertel Nekomachi leben Katzen, die sich in Menschen verwandeln können.
Ja, lustig.
Und zu guter Letzt bei Egmont haben wir noch Tashiro, warum bist du so? Sein Horoskop sagt ihm eine schicksalshafte Begegnung voraus und dabei handelt es sich um das nervöse Wrack Tashiro.
Ja. Okay.
Ja, ist irgendwie Boys Love anscheinend. Und ja, einer der Hauptfiguren, Tashiro, scheint wohl irgendwie halt sehr nervös zu sein. So generell, als Dauerzustand.
Also aus der Prämisse konnte man jetzt nicht irgendwie rauslesen, ob das Boys Love ist oder nicht. Aber okay, von mir aus.
Dann am 11., einen Tag danach, haben wir ein paar Neustarts bei Tokyopop. Unter anderem Let Me See Your Jealousy. Boys Love Smut zwischen Model und 10 Jahre jüngerem Studenten.
Da ist es schon ein bisschen offensichtlicher, ne?
ebenfalls offensichtlich Let's Be Together. Boys Love Smut zwischen Kindheitsfreunden. Und dann noch bei Tokyopop. Warum warten? Keiichi gehört zu einer konservativen Politikerfamilie, die keinen Sex vor 18 erlaubt. Das findet seine Freundin Yuri ziemlich doof.
Die konservative Politikerfamilie, okay. Okay, ja, das glaube ich euch sofort.
Man klingt von der Prämisse eigentlich ganz nett so, wie die da mit ihrer Beziehung oder so umgehen müssen. Dann am 16.12. haben wir einmal einen Neustart bei Ultraverse mit Die Braut mit dem Dämonenfluch. Seit sie von einem Dämonen verflucht worden ist, wird sie wie ausgestoßen behandelt. Ihre Rettung kommt in Form eines Dämonenjägers.
Wieder mal Kostümromanze, ja?
So wie es aussieht. Ja, sieht so aus. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich an den Hof mitgenommen wird, aber ich meine, die Braut steht im Titel, also es wird ja offensichtlich geheiratet. Nee. Dann haben wir noch zwei Neustarts bei Paper Toons am 16. Und zwar einmal Die Krähe und der Prinz. Sie wird als schwächliche Krähe wiedergeboren, rettet durch Zufall einen Prinzen und wird von ihm in den Palast eingeladen, nur um dann in königlichen Machtspielchen verwickelt zu werden.
Okay, ja, Isekai plus Märchen.
Ja, so ähnlich. So klingt es auf jeden Fall. Und wir haben noch Low Tide in Twilight. Das ist ein cleverer Titel, so. Ich mag, wie das von der Zunge geht. Er erbt einen Berg an Schulden und beschließt, sein Leben zu beenden. Zusammen mit seinem kleinen Bruder stürzt er sich ins Meer, nur um von einem Hottie gerettet zu werden, der ihm Geld und Unterschlupf anbietet. Nur muss er bei besagtem Hottie die Schulden auf andere Weise begleichen.
Das ist eine Inhaltsangabe. Da zück ich am liebsten den Flammenwerfer.
Und am 17. haben wir dann noch zwei Neustarts bei Dokiko. Einmal My Tiny Senpai. Die Vorgesetzte auf seiner neuen Arbeit ist klein und großbusig. Genau sein Typ. Hat auch schon ein Anime bekommen.
Genau, wollte gerade fragen.
Und dann haben wir noch Nobody Dies a Virgin, Life Fucks Us All.
Was zum Geier?
Ist ein harter Titel. Er ist ein Jahr sitzen geblieben, nachdem seine Freundin gestorben ist. Wird sein Highschool-Leben im zweiten Anlauf mit neuen Freunden wieder in Ordnung werden? Es klingt tatsächlich ganz interessant. Also es klingt eigentlich nach etwas, was ziemlich hart nach etwas klingt, was ich lesen würde.
Ja, zuerst hatte ich gedacht, dass dieser Titel wieder mal eine freie Art und Weise ist, das umzusetzen. Aber nein, das ist so ziemlich die wörtliche Übersetzung des Japanischen.
ich meine, das ist ja Nobody Dies a Virgin, das ist ja ein Spruch von Kurt Cobain, soweit ich mich erinnere. Life Fucks Us All dann noch hinten dran gehangen, das finde ich krass, das finde ich steil. Aber ja, ne, es geht irgendwie halt um einen Jungen, dessen Freundin ist gestorben, ist dann irgendwie sitzen geblieben, nachdem er halt ja lange Zeit nach seinem Trauma die Schule nicht besucht hat. Und versucht jetzt halt eben damit umzugehen.
Ja, cool, Jugendtrauma.
Ja. Haben wir es für heute.
Yeah.
Das war Anime Buster, der letzte im November. Wir haben wieder eine Monatsvorschau hinter uns und können Feierabend machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es uns jeden zweiten Mittwoch mit Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüssikowski.
Ciao.